Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von mir aus. Der Herr möge euch alle reichlich segnen in diesem Gottesdienst und überhaupt in eurem Leben. Und wir haben am letzten Sonntag ja ein wunderschönes Fest gehabt. Wir genießen es immer noch und zehren von all dem Segen und der Gnade, die uns zuteil geworden ist. Und heute dürfen wir uns dem Römerbrief wieder zuwenden. Wer hat Freude? Wer hat Lust auf den Römerbrief? Die anderen dürfen nach Hause gehen. Ja. Stehen wir auf zusammen und lesen Römer 5, Kapitel, ja, Römer 5, Vers 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch den Drangsalen, weil wir wissen, dass die Drangsal Standfestigkeit bewirkt, die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Ja, setzt euch gern wieder hin. In Kapitel 5 geht es um den großen Segen der Glaubensgerechtigkeit, die uns aus Glauben geschenkt wird. Ihr wisst, der Apostel hat uns diese herrliche Wahrheit, dass wir gerecht geworden sind, nicht aus der Anstrengung unserer Werke, sondern durch den Glauben. Das hat er in den bisherigen Kapiteln uns so vor die Augen gemalt. Und jetzt sagt er, was kommt dabei raus? Und da haben wir ja schon auch bei der letzten Betrachtung, die wir über den Römertext hatten, gehört, Vers 1 und 2, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir erstens Frieden mit Gott, zweitens Zugang zur Gnade und drittens, wir haben Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das waren, glaube ich, die drei Punkte, die Christian bei seiner Predigt über diese beiden Verse hatte. Aber Paulus ist mit dem Thema, was die Rechtfertigung denn hervorbringt, noch nicht fertig. Er setzt in unseren Versen fort und schreibt in Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und da kommt die Frage auf, ob die Bedrängnisse auch Folge unserer Rechtfertigung sind. Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade Gottes, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, das sind ja schöne Früchte der Rechtfertigung, aber auch Bedrängnisse. Und dazu müssen wir wissen, dass sie ein großes Thema im Evangelium sind. Gegen Ende seines Dienstes weist Jesus uns darauf hin, indem er sagt, Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ähnlich auch Paulus in der Apostelgeschichte erinnert uns unbeirrt, Kapitel 14, 22, unbeirrt im Glauben zu bleiben und dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist, steht grundsätzlich fest. Wer ins Reich Gottes will, kommt da nur hin durch viel Bedrängnisse. Manche sind überrascht, dass sie, seit sie Christen geworden sind, gar nicht so ein unbeschwertes und glückliches Leben haben, wie sie dachten oder wie es ihnen von manchen Kanzeln auch versprochen worden ist. Sie haben gehört, komm zu Jesus, dann sind all deine Probleme weg. Dann geht's dir gut, du bist gesund und erlebst Wohlstand pur. Aber eine solche Predigt hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Sondern im Evangelium heißt es, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Im Laufe der Jahre habe ich viele christliche Gefühlsmenschen kennengelernt und manchmal habe ich mich selbst auch dabei ertappt, die in gewissen Versammlungen emotional so auf Hochtouren gebracht wurden, dass sie meinten, Jesus Nachfolge sei so wie jeden Tag ein Sechser im Lotto. Als Christ sei man immer happy und immer guter Dinge. Als ihn früher oder später dann aber doch wieder das wahre Leben mit seinen Schwierigkeiten begegnete, da platzten ihre Gefühlsblasen. Sie waren enttäuscht und so mancher wandte sich wieder vom Glauben ab. Von ihnen erzählt Jesus im Gleichnis vom Sämann. Einiger Same fiel auf felsigen Grund und deshalb kann es nicht anwachsen, kann er nicht anwachsen. So ist es auch mit einem Menschen, der das Evangelium nur oberflächlich hört und ihm schöne Gefühle eingeredet werden. Jesus sagt von ihm, er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Sein Glaube hängt von der Lage des Wetters ab, von der Stimmung. Und wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, sagt der Herr, so nimmt er sogleich Anstoß, haut ab. Zuerst war er so begeistert, er nahm das Wort mit Freuden auf, aber dann waren seine Probleme ja doch nicht weg und wurden stattdessen sogar mehr. Und so verließ er Jesus und ging in die Welt. Sein Herz war noch Stein. Es war noch nicht verwandelt und darum dachte er menschlich und hielt Jesus für einen glücksbringenden Guru. Aber das Wesen des Evangeliums hat ein solcher Mensch nicht verstanden. Er hatte nicht verstanden, was Paulus in unserem Text sagt. Die Frucht der Rechtfertigung aus Glauben ist nicht nur Friede mit Gott, nicht nur Zugang zur Gnade und auch nicht nur Hoffnung auf die Herrlichkeit, sondern auch Bedrängnis. Interessant ist, wie Paulus die Bedrängnis aber hier adressiert. Er sagt nicht, dass die Rechtfertigung aus Glauben dazu führt, dass wir trotz der Bedrängnis oder mitten in ihr standhalten werden. Das sagen auch psychologische Schulen. Sie lehren, dass man sich von Widerwärtigkeiten nicht zermürben lassen soll, sondern dass man sie in Gelassenheit einfach annehmen soll. Das hörst du auch von weltlichen Psychologen. Du musst dich dem Leben stellen, so wie es ist. Was wir nicht ändern können, zu dem sollen wir stehen und innerlich Ja sagen. Und ja, das hat einen therapeutischen Wert, den wir vielleicht auch alle schon erfahren haben. Wir haben lange Zeit gegen ein Übel gekämpft. Und dieser aussichtslose Kampf, der hat uns nervlich zerrüttet. Aber eines Tages haben wir uns mit der Sache abgefunden. Und siehe da, es ging uns psychisch besser. Das ist also ein Vorgang, den auch Weltmenschen erleben. Aber Paulus sagt nicht einfach, Die Rechtfertigung aus Glauben bringt euch dazu, euch mit dem Unabänderlichen abzufinden, zu den Bedrängnissen innerlich Ja zu sagen, weil es halt nicht anders geht, sondern schaut mal, was Paulus sagt. Sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das hat noch kein Psychologe gesagt. Aber die Bibel. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir ertragen sie nicht nur und finden uns nicht nur wie die Psychologen mit ihnen ab, sondern wir rühmen uns ihrer. Das heißt, wir frohlocken. Wir jubeln. Wir achten sie nicht als notwendiges Übel, sondern wir achten sie als Segen. Dasselbe Wort, wir rühmen uns, hatte Paulus gerade in dem Vers zuvor in Verbindung mit dem Himmel gebraucht. In Vers 2 hat er gesagt, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, das haben wir alle unterschrieben. Aber im nächsten Vers, Vers 3, geht es gleich weiter. Wir rühmen uns aber auch in den Drangsalen. Wir rühmen uns der Hoffnung auf den Himmel. Aber wir rühmen uns auch in den Drangsalen. Römer 8, 28 sagt, sie dienen uns zum Besten. Und diesen Ton, liebe Gemeinde, das ist interessant, ich will euch nicht mit vielen Bibelstellen hier abfüllen, aber es ist doch schön, wenn wir uns einige kurz anschauen, weil wir dadurch auch einen Eindruck gewinnen, wie die Bibel auch ihre Schwerpunkte setzt. Jesus sagt schon in Matthäus 9 in der Bergpredigt, seligpreise und glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Dann sagt er, jetzt seid sehr traurig darüber, nehmt es einfach an, aber nein, er sagt, freut euch, jubelt. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Da haben wir es wieder. Wie bitte? Wir sollen uns freuen und jubeln, wenn Menschen es böse mit uns meinen. Ich dachte, wir sollen uns ärgern und ihnen tüchtig Bescheid geben. Die Apostel gingen, nachdem sie geschlagen und ins Gefängnis gesteckt worden sind, voll Freude vom Hohen Rat, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden. 1. Korinther 12, 9 kennt ihr, Paulus wird von einem Engel Satans geschlagen und leidet unter einem sogenannten Pfahl im Fleisch. Verfällt er in Resignation und Wehklage? Nein, er schreibt, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus in mir wohne. Hier haben wir wieder das Rühmen. Dann fährt er fort, haltet euch fest. 2. Korinther 12, 10. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Oder Lust, sagen andere Übersetzungen in Schwachheiten. An Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Philipper 1, 29, denn ich wurde, was Christus betrifft, euch wurde die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr gesehen habt und jetzt von mir seht. Was lernen wir? Glauben und Leiden gehören für einen Christen zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Es gibt keinen Glauben ohne Leiden. Es gibt keinen lebendigen Glauben ohne Leid. Jakobus, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens, hier geht es auch um die Bewährung eures Glaubens, wie im Römerbrief, standhaftes Ausharren bewirkt. Und lasst auch Petrus noch zu Wort kommen, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, rühmt euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Alle Christen, das schiebe ich mal ein, haben Anteil an den Leiden Christi. Alle, auch du. Auch Krankheit wie Krebs zum Beispiel sind Anteil an den Leiden Christi für gläubige Menschen. Auf dem Krankenlager werden wir nicht von menschlichen Christenverfolgern verfolgt. Aber wisst ihr, wer uns da verfolgt? Der Teufel. Wie er es bei Hiob getan hat. Hiob wurde nicht von einer Christenverfolgerregierung bedrängt. Das waren ganz einfache Banditen, die seine Familie umgebracht haben, ihm sein Haus angezündet haben. Und es war am Ende eine ganz einfache Krankheit. Da war niemand, der ihn ins Gefängnis gesteckt hat wegen seines Glaubens. Er hat einfach Leid erlebt in seinem Leben, wie du und ich. Und wer steckte dahinter? Der Teufel. Warum? Das ist Verfolgung. In diesem Leid wollte der Teufel Hiobs Glauben zerrütten. Und genau das will der Teufel auch mit dir. In all deinen Anfechtungen. Das sind Attacken auf deinen Glauben. Auf deine Beziehung zu Jesus. Das ist Christenverfolgung. Hiobs Frau kapitulierte sofort und sagte Gott ab, wir erinnern uns. Aber Hiob hielt aus und hielt durch. Satan will auch deinen Glauben zerrütten und ficht dich auf alle Weise an. Darum meint die Bibel bei Bedrängnissen nicht nur Verfolgung, sondern Leiden aller Art, durch die du hindurchgehen musst. Und die Botschaft des Evangeliums lautet, aufgrund der Rechtfertigung aus Glauben, rühme dich des Friedens mit Gott, des Zugangs zur Gnade, der Hoffnung auf die Herrlichkeit, aber rühme dich auch der Bedrängnisse, durch deren viele wir ins Reich Gottes kommen. Und darum jubelt Jakobus nochmal und ruft, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Liebe Geschwister, Gottes Kinder ertragen nicht nur Bedrängnisse, sie finden sich nicht nur damit ab, sondern sie rühmen sich ihrer. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diesen Text so in mir verarbeitete, dann habe ich auch gemerkt, Wolfgang, du bist jetzt schon so viele Jahrzehnte in der Nachfolge, aber dieses Ding, das hast du noch nicht richtig im Griff. Dieses Rühmen, diese Freude, dass ich jetzt wieder eine Chance bekomme, dass Gott wieder Trainingsstunde mit mir macht, Übungsstunde. Ich weiß noch, früher habe ich Blockflöte lernen müssen. Und ich weiß nicht, allerlei Sachen hat meine Mutter mit mir versucht. Die Blockflötenstunde, das war Bedrängnis für mich. Das war bedrängt. Ja, aber frag mal Norma, ob sie im Nachhinein das gar nicht so schlecht gefunden hat, dass Vater und Mutter vielleicht gesagt hat, Norma, du musst. Hilft nichts. Am Ende war es gut. Am Ende rühmen wir uns. Aber es fällt uns immer so schwer, sich in Bedrängnissen zu rühmen. Das will ich auch noch dazu sagen, dass hier kein falscher Gedanke aufkommt, heißt natürlich nicht, sich selbst Bedrängnisse zuzuziehen. So in masochistischer Art. Es heißt nicht, sich selbst zu kasteien, sich selbst Leid zuzufügen. Das wäre absolut gegen die Natur, die Gott uns geschenkt hat. Er hat uns mit einem wunderbaren Selbsterhaltungstrieb ausgestattet. Und es ist richtig, gesund und Gottes Wille, dass wir uns selbst schützen und dass wir uns vor Leid bewahren. Aber wenn Gottes Vorsehung sie uns sendet, dann sprechen wir mit dem berühmten Bonhoeffer und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist, was Paulus in Römer 5 Vers 3 und 4 sagt. Die Frage ist, es klang schon durch, aber die wollen wir noch vertiefen, ist natürlich, warum rühmen sich Christen im Leid? Wir haben es gelesen in unserem Text, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden kommen. Das Wort, das da drüber steht, ist Wachstum. Was passiert, wenn Christen durch Trübsale gehen? Sie lernen, Stand zu halten, auszuharren, Geduld zu üben, bewährt zu werden. Ihr Glaube wird geläutert. Reiner, heiliger, intensiver. Bedrängnisse haben die Eigenschaft, uns reifen und vollenden zu lassen. Wir haben immer wieder liebe Gotteskinder in der Gemeinde gehabt, die gewiss wiedergeboren waren, deren Glaube aber nicht sehr lebendig schien. Wenn du dich mit ihnen unterhalten hast, dann war ihr Thema Urlaub, Auto, Geld, Klamotten, Häuser. Aber über Jesus konntest du so gut wie nicht mit ihnen sprechen. Sie kam zwar jeden Sonntag zum Gottesdienst, mehr aber auch nicht. Sie gingen in keinen Hauskreis, sie suchten keine Gemeinschaft und scheuten die Verbindlichkeit. So liefen sie einfach mit der Gemeinde. Aber eines Tages kamen beide Ehepartner nach dem Gottesdienst nach vorne. Ich war ganz überrascht, dass sie kommen. Meistens waren sie schon weg. Aber die Frau hatte die Diagnose Krebs erhalten. Und da habe ich sofort gedacht, jetzt wo ihr in Not seid, sind wir wieder gut genug. Jetzt kommt ihr an. Vorher habt ihr nach dem Gottesdienst immer das Weite gesucht und euch selbst gesucht. Aber ich habe gemerkt, Gott war an der Arbeit bei ihnen. Diese Krankheit hatte das noch recht junge Ehepaar näher zu Gott gebracht. Sie taten Buße für ihre Oberflächlichkeit und sie begannen ein intensives, hingegebenes Leben mit Jesus. Die erste Liebe brannte wieder auf. Später sagte die Schwester, weißt du, Wolfgang, ich bin Gott so dankbar für die Krankheit, durch die er mich so angefasst und mich so an die Leine genommen hat. Ich war so weit weg von Jesus. Aber jetzt bin ich ihm wieder nahe. Und es ist eine Lust, mit Jesus zu leben. Oh. Bedrängnis zeigt uns unsere Abhängigkeit von Jesus. Sie lässt sie uns plötzlich wieder bewusst werden. In der Not merken wir, wie sehr wir ihn brauchen. Not lehrt beten, sagt man. Not bringt uns zum Nachdenken über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und diesen Läuterungsprozess nennt die Bibel Erziehung oder auch Heiligung. Der Hebräerbrief sagt, denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn er Züchtigung, das heißt Disziplinierung, erduldet, so behandelt Gott euch ja als Söhne. Und in Vers 8, Hebräer 12 weiter, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Was eigentlich damit sagen will, ist, wenn ihr als Christen es euch immer nur gut geht, ihr immer nur Erfolg habt, ihr immer nur auf Wolke 7 schwebt, Einkommen ist in Ordnung, Immobilie stimmt alles, Ehe stimmt, Kinder entwickeln sich bestens, gesund bist du auch, Sport kannst du machen, verreisen kannst du auch und dann hast du auch noch eine schöne Gemeinde und eine Kirche, kannst dich sonntags schön anziehen und in dein wunderbares Auto steigen. Ho, du bist ein Christ, dir geht es gut. Pass auf. Ich warne dich. Kann es sein, wie Jakobus sagt, dass du unecht bist und gar kein Sohn bist? Wenn du Sohn bist, wenn du Tochter bist, dann wirst du nämlich erzogen. Wenn du deinen Sohn oder deine Tochter liebst, dann tust du alles, ihnen eine gute Erziehung angedeihen zu lassen. Erziehung, Bildung, großartig. Als Kinder lieben wir es nicht, habe ich schon angedeutet, ständig lernen zu müssen, Pflichten auferlegt zu bekommen, Termine einzuhalten, das fällt uns schwer. Aber die Bibel sagt, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Aber sie gibt eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Liebe Gemeinde, unser Vater im Himmel ist ein großartiger Pädagoge. Bei ihm sollten alle Lehrer Deutschlands in die Schule gehen. Und Bedrängnisse sind der Stoff, den er gebraucht, uns zu vollkommenen Männern und Frauen in Christus heranreifen zu lassen, zu Persönlichkeiten des Reiches Gottes. Aber das tut er nur mit seinen Kindern und deshalb sollten wir uns nicht wundern, dass es uns Christen oft viel schlechter geht als den Gottlosen. Das war Asafs großes Problem in dem Psalm. Die Gottlosen, liebe Freunde, lässt Gott laufen. Denen lässt es gut ergehen in all ihren Sünden, aber uns lässt er mit einem schludrigen Leben nicht durch. Uns nimmt er an die Kandare. Darum stutze als Christ nicht, wenn es dir nicht nur gut geht, wenn du nur Erfolge hast, wenn alles gelingt. Wehe, wenn dein Leben nur Höhen und keine Tiefen kennt. Dann scheint Gott nicht an dir interessiert zu sein. Aber wenn du durch Bedrängnisse gehst, zeigt es, Gott liebt dich. Er will was aus dir machen. Meine Eltern waren sehr streng mit mir, das muss ich wirklich sagen. Vielleicht nicht unbedingt streng, aber konsequent. Ich erinnere mich an die Fußballspielerei. Ich war ein begeisterter Bengel, habe überall rumgebolzt auf den Plätzen und Feldern, damals im Schiffbeck. Und mein Vater und meine Mutter haben gesagt, Wolfgang, du bist abends um 5 oder 6, ich weiß nicht genau, bist du zu Hause, wenn es dunkel wird. Und die spielten alle und meine Eltern saßen mir im Nacken. Die konnten weiter bolzen und ich dachte, muss ich jetzt nach Hause, das ist doch so schön. 5 Minuten, och, das wird schon gehen irgendwie. 10 Minuten, aber hoho. Ja, und dann haben sie mich manchmal hart angefasst. Und das hat mich gequält, das muss ich wirklich sagen. Sie disziplinierten, sie erzogen mich, weil sie wollten, dass aus mir ein ehrlicher, vertrauenswürdiger und belastbarer Mensch wird und nicht ein loser Bube. Und ich muss sagen, ich bin meinen Eltern für ihre konsequente Erziehung bis heute dankbar. Ich kenne liebe Menschen, deren Leben in die Grütze gegangen ist, weil ihnen ein Vater fehlte, weil ihnen eine Mutter fehlte. Meine Eltern haben mir mancherlei Grenzen gesetzt und mir viele Schranken auferlegt, aber heute rühme ich mich ihrer Bedrängnisse, die sie mir damals bereitet haben. Ich danke Gott für ihre gute biblische Erziehung. Neben dem Bild der Erziehung bzw. Pädagogik gibt es noch ein anderes Bild in der Bibel, das uns den Segen von Not und Leid in unserem Leben verdeutlicht. Und das ist das Bild von Gold. Petrus gibt es uns, das im Feuer verfeinert wird. Er sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wozu? Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ich habe gelesen, dass Rohgold heute mit hochentwickelten chemischen und elektrochemischen Verfahren gereinigt wird. Wir haben ja einen Goldschmied hier. Ich hoffe, ich erzähle jetzt was Richtiges. Nicht mehr durch einfaches Feuer. Aber es wird bei einer Temperatur, hör mal, von circa 1100 Grad Celsius geschmolzen und auf eine Reinigung von 99,99% Gold gebracht. Also eine Erhitzung von 1100 Grad ist nötig, um nahezu 100% reines Gold zu erzielen. Wenn Gott aus deinem Glauben und aus dir reines Gold machen will, was ist nötig? Erhitzung. 1100 Grad haben noch nicht mal 100% reines Gold geschaffen. Komm, lassen wir das Bild. Was gemeint ist, wie hoch muss die Hitze sein, damit aus uns in den Augen Gottes reines Gold wird. Auch wenn sich unsere Trübsal äußerst heiß anfühlt, Gott führt unseren Heiligungsprozess durch, bis wir, wie es in der Bibel heißt, ohne Flecken und Runzel vor ihm stehen. Und wenn es zu schwer sein sollte, liebes Herz, unterbricht Gott die Anfechtung, damit wir es ertragen können. Aber er arbeitet an uns, damit der Schmutz rauskommt. Und reines Gold aus uns wird, wir rein und heilig werden und wir das Ziel der Herrlichkeit erreichen. Das heißt, die Folgen der Frucht der Rechtfertigung aus Glauben immer wieder sind Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Hoffnung auf die Herrlichkeit, aber auch die Gewissheit der erfolgreichen Läuterung bzw. Heiligung, sodass wir lesen, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Es gibt keine Enttäuschung, die Hoffnung ist sicher, sie ist garantiert. Gib nicht auf, das möchte ich dir jetzt ans Herz legen. Ich bin sicher, hier sind einige, die im Augenblick durch schweres Feuer müssen. Und ich möchte dir zurufen, halt aus. Halt aus, mein Kind. Mein Bruder. Du wirst nicht umkommen, sondern du wirst sauber. Du wirst vollendet. Du wirst schön. Herrlich. Wenn es zu schwer wird, Gott bringt die Temperatur runter. Er nimmt dich auch wieder raus. Aber er bringt dich wieder rein. Aber sei geduldig. Er sorgt dafür, dass du aushalten kannst. Die Rechtfertigung, die geschenkte Rechtfertigung aus Glauben, bringt es mit sich, dass Gott an dir arbeitet, damit du fertig wirst für den Himmel. Seid ihr alle noch da? Halleluja. Sag doch Amen. Halleluja, das ist doch herrlich. Zum Schluss gibt es noch etwas Wunderbares. Der Björn, der hat mir, nachdem er mich fragte, über welchen Text es geht, und er merkte Bedrängnis und Co., dann schrieb er mir: Wolfgang, das ist ja ein schönes Stück Schwarzbrot. Aber ich habe gesagt, ich will mal versuchen, ob ich nicht auch noch Butter im Text finde als Aufstrich für das Brot. Und er sagt, eine Scheibe Käse wäre auch noch gut, schreibt er noch zurück. Ja, jetzt kriegt ihr die Butter. Und die Scheibe Käse. Die Rechtfertigung aus Glauben bringt sicher ihre Frucht. Wir werden beharren und müssen durch Bedrängnis, aber werden nicht zu Schande. Aber jetzt kommt die Butter. Denn Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Neben der theologischen Wahrheit und neben dem geschriebenen Wort, dass wir gerechtfertigt werden aus Glauben, gibt es noch ein subjektives Wissen, dass wir vollendet werden. Und das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes, durch den die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wurde. Das heißt, Gott versichert uns einmal auf dem Schriftweg unser Heil, durch den Buchstaben der Schrift, aber auch durch den direkten Weg zu unserem Herzen. Die Rechtfertigung aus Glauben, liebe Gemeinde, ist nicht nur Theologie, sondern sie ist auch Leben, Freude und Glückseligkeit. Es gibt auch hier diverse Bibelstellen, die Zeit, sehe ich, ist vorgeschritten. Ich würde sie euch auch alle gerne mitgeben, aber nehmen wir Römer 8, 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder in 1. Korinther 2. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Durch den Heiligen Geist. Wir wissen es durch das Wort, und wir wissen es durch den Geist in Form direkter Bestätigung durch den Tröster, der an Jesu Stelle unser Beistand hier auf Erden ist. Darum konnte die blinde Fanny Crosby dieses wunderbare Lied singen. Seliges sagt es laut, seliges Wissen. Jesus ist mein. Und jetzt kommt ein wahnsinnig guter Satz. Füllt mir das Herz mit himmlischem Schein. Das ist, was Paulus hier sagt, was er hier meint. Es gibt neben der objektiven Wahrheit, dass Gott uns durch unsere Bedrängnis hindurchführt und uns verherrlicht, auch eine subjektive Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Dass dieser Heilige Geist selber zu uns redet und sich mitteilt und auch Zeugnis gibt, wie die Schrift wörtlich sagt. Und dann entsteht nicht nur durch den Buchstaben im Glauben das selige Wissen, sondern dann füllt der Heilige Geist mir das Herz mit himmlischem Schein. Wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Das muss ich singen, Jesus zu Ehre. Er ist mein Rühmen einzig und er, ihr wisst es. Dr. Martin Lloyd-Jones zitiert in seiner Auslegung des Römerbriefes den Brief, den ein tiefgläubiger Gemeindevikar namens Henry Venn im Jahr 1797, kurz nach dem Tod seiner geliebten Frau, an die Gräfin von Huntington geschrieben hat. Vergesst aber diese ganzen Zusammenhänge. Seine liebe Frau, die er geliebt hat, die noch jung war, und ihm 5 kleine Kinder zurückgelassen hat, schreibt dieser Venn als junger Witwer mit seinen Kindern. Wüsste ich nicht, dass der Herr mein ist, und wäre ich nicht gewiss, dass sein Herz mehr Liebe für mich empfindet, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Und wäre mir dies nicht offenbar, nicht durch Schlussfolgerung oder Argumentation, sondern durch innere Gewissheit, durch Gottes eigenes Licht, das in meine Seele hineinstrahlt, wie die Sonne in meine leiblichen Augen. In welch beklagenswerter Lage befände ich mich jetzt, wenn ich das nicht hätte? Der Mann Gottes spricht hier ebenfalls wie Fanny Crosby von einer inneren Gewissheit, wie auch die Bibel. Uns ist der Heilige Geist gegeben, durch den wir wissen, was uns in Christus geschenkt ist. Der Mann spricht von einer inneren Gewissheit, von einem Licht Gottes, das direkt in seine Seele hineinschaut. Dieser Mann verneinte nicht das Wort Gottes, aber er betont, dass es ohne die direkte Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Herzen niemals zu uns kommen könnte. Und dann schließt der so getroffene Mann: Doch ich bin reich an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mir gegeben wurde. Ich freue mich in der Bedrängnis aufgrund der Erfahrung, die ich jetzt habe. Mehr als ich es je in einer weniger schweren Prüfung könnte. Denn der Mann der Schmerzen ist wie Wasserströme in einem dürren Land und er schenkt mir Freude und Lieder in der Nacht. War ziemlich ausführlich, was ich euch jetzt geschrieben habe. Auf den Punkt gebracht. Sich der Bedrängnisse zu rühmen, geschieht nicht nur aufgrund des Buchstabens, des geschriebenen Wortes, sondern der Heilige Geist steht dir im Feuer persönlich bei. Jesus ist aufgefahren gen Himmel. Aber der Tröster ist noch da. In deinem Leid hast du die Bibel. Aber du hast nicht nur die Bibel, sondern der Heilige Geist ist ausgegossen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und deshalb kann dein Herz auch deshalb fröhlich sein und jubeln und voll Freude sein in schwerer und großer Bedrängnis. Halleluja. Habt ihr das verstanden? Ja, das ist jetzt ganz wichtig, ihr Lieben. Gott lässt dich nicht alleine mit den Buchstaben der Bibel und sagt immer, Glaube, 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 Glaube. Es ist keine Theorie, sondern es ist Erfahrung. Es ist Leben. Es ist Freude. So wie im Feuerofen bei Daniel war einer dabei. Könnt ihr euch erinnern? So ist Jesus da, durch den Heiligen Geist in eurem Leben. Halleluja, nochmal Amen. Ach, ist das herrlich, ihr Lieben. Worüber reden wir? Davon weiß die Welt nichts. Vielleicht ist dieser Brief ein bisschen zu alt, aber er ist trotzdem aktuell. Er drückt aus, was viele Gotteskinder erzählen und was ich persönlich auch selbst immer wieder im Laufe der Jahre erleben durfte. Wir sind traurig, wir sind ermattet und niedergeschlagen. Aber da plötzlich fällt ein Bibelwort in unser Herz und unsere Seele fängt spontan an, fröhlich zu werden, als würdest du aufwachen. Wir spüren die Liebe Gottes, die in Strömen in unser Herz ausgegossen ist. Ein Glücksgefühl, echte Freude, Jauchzen und Frohlocken erfüllt unser Herz. Und du sagst zu deiner Frau, so Schatz, lass uns aufstehen. Gott ist da, wir werden nicht verlassen, es geht weiter. Wir halten durch, wir halten durch. Wir gehen durch, bis wir erlöst sind und wir bei Jesus sind und ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Halleluja, wollen wir nicht heute Morgen sagen, da gehen wir alle gemeinsam mit, sagt ihr. Das ist unsere große Freude und du sagst zu deiner Frau, lass uns aufstehen. Es ist und bleibt unsere Hoffnung für immer, jetzt und in alle Ewigkeit. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben, haben Frieden mit Gott, Zugang zu seiner Gnade, Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber nicht nur das, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass sie gut für uns ist. Und diese Hoffnung wird nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen.